In den letzten etwa 100 Jahren gab es 6 Pandemien. 4 mit Influenza, eine mit HIV, die nach wie vor am Laufen ist, und dann Covid-19. Wenn man sich das anschaut, ja, dann kann man sich ausrechnen, dass es irgendwann wieder eine geben wird. Und wenn man sich anschaut, 4-mal Influenza, einmal HIV, einmal Covid-19, ist es sehr wahrscheinlich, dass es wieder Influenza sein wird.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo zur Frage- und Antwort-Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 13. Dezember 2025. Und wir machen das heute zu zweit. Weil das ist der Lukas Rabensteiner von der Podcast-Werkstatt dabei. Und der wird die Fragen stellen, die eingeschickt worden sind. Und ich werde versuchen, die zu beantworten.
Ja, hallo Florian, hallo liebe ZuhörerInnen. Es freut mich, dass ich dabei sein darf. Wir haben gesagt, vielleicht ist es ganz geschickt, wenn wir die Frage-Antwort-Episode so machen, dass auch einer die Fragen stellt und einer sie beantwortet. Ja, vorab vielen Dank für die ganzen Fragen, die immer wieder reinkommen sind. Wir produzieren jetzt seit Juli eigentlich wöchentlich, oder Florian, eigentlich du produzierst und ich postproduziere unseren Podcast. Jetzt wäre mal so auf Einstiegsfrage von mir, wie geht's da eigentlich damit, dass du jetzt wöchentlich auch Podcast-Episoden veröffentlichst?
Also ich muss ehrlich sagen, mir macht das Spaß und ich lerne auch viel dabei. Also ich bin ja eigentlich ein RNA-Virus-Spezialist, es geht aber sehr oft auch um DNA-Viren, das heißt, ich muss mich auch einlesen und das ist schon spannend, also man lernt viel dabei.
Ja, und vor allem, wir haben das ja relativ flexibel gestaltet, also wir haben dir ein Mikrofon zur Verfügung gestellt und so eigentlich mit unserer Lösung jetzt auch der technischen, dass du von überall her aufnehmen kannst und wir können von überall her drauf zugreifen und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Die war schon einmal eine Rückmeldung kriegt, ja, aber in was für ein Studio geht der dann? Da habe ich gesagt, ja, der hat sein Studio immer dabei.
Genau, ich finde das super. Ich nehme das Mikrofon mit, wenn ich irgendwo auf Konferenzen bin und wenn ich Zeit habe, nehme ich immer eine Episode auf.
Das bringt mich eh auch schon zu einer Frage, die ist nicht von einer Person kommen, die uns zuhört, sondern von mir tatsächlich. Das habe ich mir nämlich auch einmal gedacht, weil du bist ja eben beruflich auch relativ viel auf Reisen. Kannst du eigentlich in fremden Ländern noch normal agieren oder denkst du immer zuerst, wenn du in das Land kommst, was da gerade für Viren relevant sind und auf was du aufpassen musst und was für eine Tiere du dir vielleicht nicht näherst, oder ist das, kannst du das dann eh gut ausblenden?
Naja, einerseits ist es schon interessant, aber bei mir ist so, vor viralen Erkrankungen habe ich eigentlich wenig Angst. Das heißt, das ist bei mir dann nicht so, dass ich, weiß ich nicht, nach Japan fliege und mich da vor der japanischen B-Enzephalitis fürchte, sondern ich finde das dann einfach interessant, was es da regional für Herausforderungen in der Medizin gibt. Aber grundsätzlich, ja, ist das kein Problem. Also man weiß halt bei gewissen Dingen, man muss aufpassen, wenn man irgendwo unterwegs ist. Ich gehe gern laufen, wenn ich auf Reisen bin. Wenn ich weiß, in einem Land gibt es ziemlich viel Tollwut, dann unterlasse ich das eben zum Beispiel. Also man passt schon auf, aber es ist nicht so, dass ich da irgendwo hinfliege und man denkt, mein Gott, was könnte man da jetzt einfangen? Obwohl es natürlich schon mal passiert ist. Also Chikungunya haben wir in Thailand auf einer Impfstoffkonferenz eingefangen.
Eben, und ich glaube, das ist auch nicht förderlich für die Psyche, wenn man dann immer nur dran denkt, was könnte passieren, wenn man gerade da ist. Aber ich würde jetzt auch gleich einmal mit einer Frage starten. Und zwar, ich habe die Fragen so ein bisschen sortiert, dass wir sie chronologisch nach der Aufnahme von unseren Episoden machen und ein bisschen zusammengefasst, weil halt eben auch zu den Themen mehrere Fragen kommen sind. Und da möchte ich eigentlich mit einer allgemeinen Frage starten, und zwar von der Anita. Und die Anita fragt: Eine Frage drängt sich mir auf. Sie sprechen von Training des Immunsystems. Nun hört man auch immer wieder, das Immunsystem ist kein Muskel und muss nicht trainiert werden. Könnten Sie einmal genau erklären bzw. darauf eingehen, was damit gemeint ist? Ist es ein Training oder eher eine Erinnerung bzw. Auffrischung?
Das ist eine super Frage und da muss ich gleich mich selbst rügen. Training sollte ich da eigentlich nicht verwenden. Es geht da nicht um Training, sondern es geht einfach um eine Fortbildung, und man muss dem Immunsystem mit Impfungen Wissen geben. Wissen, wie ein Erreger ausschaut, damit sich's dann daran erinnern kann. Da geht's nicht wirklich um Training. Und das ist eine Auffrischungsimpfung ist eben, man erinnert das Immunsystem wieder dran, wie denn dieser Erreger ausgeschaut hat. Also, wie gesagt, da muss ich aufpassen. Man sollte eigentlich nicht Training dazu sagen, sondern das ist wie eine Fortbildung eigentlich.
Okay, das heißt, so wie wir in unseren Berufen auch immer Fortbildungen machen müssen, muss unser Immunsystem auch Fortbildungen machen, damit es quasi wieder vor den Viren gerüstet ist.
Genau.
Aber das ist auch gleich passend zu einer Frage zu FSME, und zwar von der Beate. Und die Beate fragt: Ich wurde vor 20 Jahren gegen FSME geimpft, habe aktuell einen sehr hohen Titer. Muss ich mich trotzdem auffrischen lassen oder wirkt vielleicht jeder Zeckenbiss wie eine natürliche Auffrischung?
Okay, jetzt ist es mal erstens so, dass wenn man sich impfen lässt gegen FSME, dass die Immunantwort in unterschiedlichen Menschen unterschiedlich aussieht. Gibt sicher Leute, wo das länger anhält, Leute, wo das schneller abfällt. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass es natürlich schon so ist, wenn man von einem Zeck gebissen wird, der FSME trägt und es zu einer leichten Infektion kommt, die wahrscheinlich nicht symptomatisch ist, sondern vom Immunsystem schnell abgeblockt wird, dann könnte schon dazu kommen, dass die Titer raufgehen. Also das kann man schon irgendwie wie eine Booster-Immunisierung sehen. Das ist sicher nicht bei jedem Zeck so, aber die Durchseuchungsraten vom gemeinen Holzbock, das ist der Zeck, der das in Österreich FSME überträgt, die sind schon relativ anständig. Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, dass man dem Auffrischungsschema folgt und sich auffrischen lässt. Unter 60 sollte man sich alle 5 Jahre auffrischen lassen, über 60 alle 3 Jahre. Auch wenn man Titerbestimmung gemacht hat und die Titer hoch sind, da gibt es immer bisher Gefahr, dass es da Kreuzreaktivität gibt mit anderen Antikörpern von ähnlichen Viren, also Dengue, Zika, Westnil und so weiter und so fort. Also grundsätzlich ist es besser, man folgt dem Auffrischungsschema.
Das heißt, damit ich das richtig verstehe, dass bei diesem Titerwert andere Viren quasi anschlagen?
Genau, da gibt es Kreuzreaktivität, das zum Tragen kommen kann von anderen sind Flaviviren. Ne? Also FSME ist ein Flavivirus. Und da gibt es aber viele andere Flaviviren auch. Und die können das Immunsystem Antikörper machen, die kreuzreagieren, die quasi von einem anderen Virus induziert worden sind und dann aber bei der FSME-Titerbestimmung anschlagen. Also grundsätzlich ist es so, es ist besser, wenn man dem Impfschema folgt.
Das heißt also, Titerbestimmung schön und gut, aber wenn es ein gewisses Schema für Impfungen gibt, soll man schon das so befolgen, wie es das Schema vorsieht.
In dem Fall ja, bei anderen Impfungen oder bei anderen Erregern kann man schon über die Titerbestimmung machen. Hepatitis A und Hepatitis B zum Beispiel.
Okay, dann haben wir noch eine Frage zum Thema FSME. Und zwar, du hast gesagt, in Österreich überträgt der gemeine Holzbock FSME. Und die Anneliese fragt, schützt die österreichische FSME-Impfung auch gegen andere Varianten wie den fernöstlichen Stamm? Weil wenn du sagst, in Österreich übertragt es diese Zecke, dann wird es wahrscheinlich eben woanders andere Tiere geben.
Na, da geht es nicht so sehr um die Zecken, sondern die FSME-Stämme sind anders. Da gibt es immer einen europäischen, einen sibirischen und dann den Far Eastern. Und gerade der sibirische und der Far Eastern sind um einiges schlimmer als der mitteleuropäische Stamm. Aber da gibt es Daten dazu, da gibt es Kreuzneutralisierung, da gibt es einen Schutz. Also da gibt es gute Studien dazu, die eigentlich sagen, dass man, auch wenn man mit dem europäischen Stamm, also mit dem österreichischen Impfstoff geimpft ist, man auch sehr gute neutralisierende Antikörper kriegt gegen die Stämme, die in Sibirien oder wirklich im Osten zirkulieren.
Okay, dann hoffe ich, dass die Frage damit beantwortet ist. Wir haben dann noch eine Frage von der Sabine. Sie hat gesagt, ich habe gehört, dass mRNA-Impfungen für Influenza vor der Zulassung stehen. Wird es auch welche für FSME geben oder ist der Markt da weltweit zu klein?
Ja, also es ist so, grundsätzlich sind mRNA-Impfstoffe gegen andere Flaviviren wie Zika zum Beispiel in Entwicklung und die haben im Tiermodell gut funktioniert. Also grundsätzlich sollte das funktionieren. Aber erstens gibt es einen Impfstoff, der funktioniert und der auch verwendet wird. Es gibt sogar mehrere. In Deutschland gibt es auch einen, der entwickelt wurde. In Russland gibt es, soweit ich weiß, 2. Also es ist jetzt momentan nicht wirklich eine Notwendigkeit, da grundsätzlich einen neuen Impfstoff herzustellen. Ich glaube, bei der Frage ging es auch darum, dass Leute Hühnereiweißallergien haben und der FSME-Impfstoff wird in Hühnerzellen hergestellt und das kann natürlich problematisch sein. Aber ich sehe leider da nicht wirklich viel Entwicklung, was mRNA-Impfstoffe betrifft, beziehungsweise dass es da zu einer Zulassung oder Entwicklung kommen würde, eben weil der Markt grundsätzlich schon mal klein ist und zweitens, weil es Produkte gibt, Impfstoffe gibt, die in der breiten Masse sehr gut funktionieren. Aber grundsätzlich wird die Technologie dafür schon geeignet sein.
Aber wenn ich das richtig verstehe, meinst du auch, dass es jetzt gerade gar nicht so viel Sinn macht, dass man jetzt mRNA-Impfstoffe für FSME entwickelt? Jetzt einmal abgesehen von Allergikern.
Genau. Abgesehen von Allergikern funktionieren die Impfstoffe, die wir haben, recht gut. Das Problem ist halt, wenn man eine Hühnereiweißallergie hat, kann man da auf den Impfstoff drauf anschlagen und das ist natürlich problematisch. Aber wie gesagt, herstellen könnte man einen, der auf mRNA basiert, aber die Frage ist, ist es kompliziert, den zuzulassen? Und dann wäre das immer recht kleiner Markt. Also ich glaube nicht, dass das eine Firma machen wird. Das ist leider das Problem. Das Problem haben wir bei vielen Impfstoffen, wo sich es für eine Firma dann nicht auszahlt und dann wird es nicht gemacht.
Dann würde ich weitergehen zu HPV. Das war unsere Episode Nummer 3. Da ist eine Frage gekommen. Und zwar: Ich habe jetzt durch einen positiven PAP-Befund erfahren, dass ich HPV-positiv bin. Aber irgendwie kann mir keiner sagen, inwieweit mein Partner jetzt gefährdet ist oder was wir dagegen tun können, dass wir uns das Virus nicht ständig hin und her schieben. Da ja, das wäre meine Frage, kann man sich ein Virus hin und her schieben? Ist man nicht einmal infiziert und dann hat man es?
Naja, das ist bei HPV schwierig. Also normalerweise ist es so, wenn man sich mit HPV infiziert, wird man das Virus schon wieder los. Das kann eine Zeit lang dauern, aber das Immunsystem eliminiert das dann im Normalfall irgendwann wieder. Allerdings, wenn es da zu Läsionen kommt, ist anzunehmen, dass das Virus auch aktiv ist und das kann auch weitergegeben werden. Also wenn man HPV-positiv ist, dann kann man das Virus an einen Partner weitergeben. Dort kann es zur Infektion kommen. Das ist so ein Ping-Pong-Effekt. Das kann dann wieder zurückgegeben werden. Also es ist im Grunde schon so, dass wenn man weiß, dass man HPV-positiv ist, dass man das Virus weitergeben kann über sexuelle Aktivität. Man kann dann natürlich den Partner schützen, indem man ein Kondom verwendet. Beziehungsweise man kann sich auch impfen lassen, das regt die neutralisierenden Antikörper an und das wird das dann auch verhindern. Also grundsätzlich ist es schon so, dass es da zur Übertragung kommen kann und eben auch zu so einem Ping-Pong-Effekt, der über die Impfung aber dann abgefangen werden kann. Man muss halt aufpassen, in der Impfung sind halt nur bestimmte Stämme drinnen, die am gefährlichsten für die Entwicklung von Krebs sind, von Zervixkarzinomen. Gerade bei HPV-Stämmen, die Genitalwarzen verursachen, sind nicht alle Stämme drinnen. Aber wie gesagt, also man kann das durchaus weitergeben, das kann hin und her gehen und mit Kondomen bzw. mit der Impfung kann man sich da dagegen schützen.
Dazu passend wäre auch die nächste Frage von der Katharina, die hat auch zu HPV gefragt und zwar: Ich bin 42 Jahre und hatte vor einem Monat eine Konisation, da ich mit dem HPV-Virus 18 infiziert wurde und meine Zellen sich verändert hatten. Noch kein Krebs, letzte Vorstufe. Ich werde jetzt geimpft, mein Mann auch. Erstens, sollten wir jetzt mit dem Sex warten, bis wir alle drei Teile bekommen haben? Mein Frauenarzt sagt, geh bitte. Aber ich denke mir, dann stecken wir uns ja gleich wieder an. Zweitens, hilft die Impfung gegen Bestehendes bei meinem Mann eventuell? Weil vielleicht hat es ja auch. Also wohl ziemlich sicher. Und drittens, und ist bei mir jetzt der Virus weg? Mein Frauenarzt meinte ja, darum die Impfung.
Ja, wie gesagt, das ist im Prinzip die gleiche Thematik. HPV-18 ist eben einer der Stämme, die wirklich gefährlich sind, was Krebs und Cervixkarzinome betrifft. Es ist so, wenn man eben eine aktive Infektion hat, kann man das weitergeben. Natürlich verstehe ich, dass der Frauenarzt, die Frauenärztin da sagt, na geh, weil natürlich, wenn man Sex hatte mit dem Partner über lange Zeit, hat man den wahrscheinlich eh schon angesteckt, aber es kann eben zu so einem Ping-Pong-Effekt kommen. Also wenn man ganz vorsichtig sein will, kann man auch in dem Fall Kondom verwenden, bis man die Impfung abgeschlossen hat und dann soll es eigentlich passen. Ja, also das wäre wahrscheinlich die sicherste Variante.
Gut, dann würde ich weitergehen zum Thema Chikungunya. Da kann ich mich erinnern, das war im August. Die Folge haben wir eigentlich ein bisschen eingeschoben, weil das Thema da gerade in den Medien auch ziemlich relevant war, weil ja vermehrt diese Tigermücken, die du in der Episode beschrieben hast, auftauchen. Gerade bei uns, ich kann mich auch erinnern, ich habe heuer auch, glaube ich, eine erschlagen in Graz. Und es werden aber auch aktiv Maßnahmen durchgeführt und zwar: Ich bin mir jetzt nicht sicher, du weißt es sicher besser, es sind männliche oder weibliche auslassen worden, damit sich die irgendwie nicht vermehren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, da gibt es ein paar Möglichkeiten, um die Population zu unterdrücken. Man kann Sterile auslassen und dann sind die männliche und dann sind die Eier quasi steril. Da gibt es aber einige Möglichkeiten, teilweise basierend auf Gentechnik, was in Österreich, glaube ich, nicht wirklich gut ankommen würde. Teilweise basierend auf Moskitos, die mit Wolbachia, das ist eine Bakterie, infiziert sind. Die können dann keine Chikungunya oder Dengue-Infektionen kriegen. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber ihr müsst nachschauen, was da genau in Graz gemacht worden ist. Aber ja, man muss halt versuchen, die Population unter Kontrolle zu halten.
Ja, und wir haben da eine Frage bekommen, die hat jetzt nicht direkt mit Chikungunya, glaube ich, zu tun, aber ist eben als Antwort auf die Chikungunya-Folge gekommen. Und zwar fragt die Dominique: Ich würde gerne verstehen, wie es zur Kreuzprotektivität zwischen den Serotypen nach Infektion kommt, die dann nach circa 6 Monaten verschwindet. Das ist bei Dengue so. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich auch bei den Polio-Serotypen nach Infektion ist. Sind die ersten AK anders als die, die anschließend vom Immunsystem hergestellt werden? Wie kann man sich das erklären?
Also bei der Frage geht es um Dengue, nicht um Chikungunya. Und bei Dengue, da haben wir noch keine Episode dazu gemacht, aber werde ich sicher mal machen. Da gibt es 4 Serotypen. Und wenn man Immunität gegen einen Serotyp hat, heißt das nicht, dass man gegen die anderen Serotypen geschützt ist auf lange Zeit, beziehungsweise da gibt es sogar Komplikationen, dass wenn man Antikörper gegen einen Serotyp hat, dass die Erkrankung gegen andere Serotypen schlimmer werden kann. Aber ganz am Anfang nach einer Infektion hat man schon einen Schutz vor allen Serotypen. Das nimmt aber mit der Zeit recht schnell ab. Der Grund dafür ist sehr wahrscheinlich einfach nur die Höhe der Antikörpertiter. Das heißt, man hat ganz viele Antikörper, man hat auch viele kreuzreaktive Antikörper, die neutralisieren und das geht mit der Zeit runter und dann ist einem der Schutz weg. Das kann sein, dass das bei Polio auch so ist, da müsst ihr mir einlesen, bei Polio weiß ich es nicht genau, aber bei Chikungunya ist das eben der Mechanismus, dass man hat nicht andere Antikörper, sondern man hat viel mehr davon und das hilft. Und mit der Zeit werden die Titer geringer und dann hat man den Kreuzschutz gegen die anderen Serotypen nicht mehr. Beziehungsweise sogar höheres Risiko, wenn man sich mit diesen infiziert. Wie gesagt, da werden wir sicher mal eine Episode dazu machen. Dengue ist faszinierend und kompliziert.
Dann würde ich weitermachen mit einer Frage vom Jan zum Thema Covid-19. Mhm. Er schreibt: Mir wurde empfohlen, trotz Long-Covid mich aufzufrischen. Letzte Woche war ich impfen. Macht es Sinn, dass meine Partnerin sich ebenfalls auffrischt, um die Wahrscheinlichkeit zu senken, dass sie sich ansteckt und falls sie sich trotz Impfung doch ansteckt, hat sie dann eventuell weniger Viruslast, um mich anzustecken?
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Es ist so, die Annahme mittlerweile von fast allen ist, dass ja die Covid-19-Impfung nicht vor Infektionen schützt. Das stimmt zum Großteil, also der Schutz gegen Infektionen ist recht gering, aber der ist bei Studien, zum Beispiel in den USA, da gab es eine interessante Studie in Gefängnissen, da lag etwa bei 20%. Das heißt, nicht hoch, aber es ist ein bisschen Schutz da. Und es ist wahrscheinlich auch ein Einfluss auf die Länge der Infektion beziehungsweise wie lange man infektiös ist da. Das heißt, wenn man geimpft ist, ist man möglicherweise weniger lang infektiös. Also wenn es darum geht, dass man einen Partner schützt beziehungsweise jemand, der eben größeres Risiko hat, wie jemand, der an Long-Covid erkrankt ist, für den eine Sekundärinfektion wahrscheinlich nicht besonders gut wäre, dann ist es schon gut, wenn sich der Partner impfen lässt.
Vielleicht noch kurz zur Covid-Episode jetzt aus Producer-Sicht, das ist auch lustig. Die war jetzt gesehen nach den Downloads der ersten 30 Tage auch die meist aufgerufene. Also Covid-19 scheint immer noch sehr interessant zu sein.
Ich meine, es wird auch gerade wieder interessant mit den neuen Varianten, die da zirkulieren. Also man muss das momentan eh gut beobachten.
Gut, dann würde ich weitergehen und zwar: Episode 10 hat sich bei uns um das Varicella-Zoster-Virus gedreht, also den Auslöser von Gürtelrose und Schafblattern. Und da fragt die Anja: Wie lange sollte man nach einer Gürtelrose mit der Impfung warten? Und warum schützt eine durchgemachte Infektion nicht so wie die Impfung?
Okay, die erste Frage ist leicht zu beantworten. Also man sollte zumindest warten, bis das komplett abklingt. Soweit ich weiß, steht in den österreichischen Impfrichtlinien, dass man 6 Monate warten sollte, bis die Gürtelrose wirklich abgeklungen ist und erst dann impfen. die Frage, warum die Impfung besser schützt, das ist eine gute Frage. Es ist so, wenn man Gürtelrose bekommt, wird natürlich die Immunantwort wieder stimuliert. Also da kriegt man wieder einen Boost, was T-Zellen betrifft, was Antikörper betrifft. Aber das verschwindet dann mit der Zeit wieder. Und es schaut so aus, als würde die Impfung eigentlich eine lang anhaltende oder länger anhaltende Immunantwort auslösen, als es diese Reaktivierung vom Varicella-Zoster-Virus macht. Also grundsätzlich scheint die Impfung besser davor zu schützen. Und ja, man sollte einfach warten, bis die Gürtelrose komplett abgeklungen ist, bevor man sich impfen lässt.
Das macht natürlich Sinn. Dann ist noch eine Frage von der Sabine. Sie fragt, mir fällt auf, dass in den Fortbildungen zu Herpes Zoster bzw. Shingrix nie Daten genannt werden. In der Fachinformation sind die Kohorten der Zulassungsstudien, sagen wir mal, überschaubar. Und zumindest, ich finde bisher keine Real-World-Daten. Hast du eine ungefähre Zahl, wie viele PatientInnen weltweit bereits mit Shingrix geimpft wurden? Also ich gehe davon aus, Shingrix ist ein Impfstoffhersteller.
Genau, Shingrix ist eine der Impfungen gegen Varicella Zoster. Ja, da gibt es schon Daten. Also es gab zwei Phase-3-Studien, die, soweit ich weiß, zur Zulassung verwendet wurden. Die Zoe-70 und die Zoe-50-Studie. Ich glaube, bei der Zoe-50-Studie waren 15.000 Leute dabei. Bei der Zoe-70-Studie 16.000. Soweit ich weiß, sind die beide publiziert. Ich glaube, eine davon im New England Journal of Medicine. Und die haben eine sehr hohe Impfstoffeffizienz gefunden. Und momentan laufen aber auch Phase-4-Studien. Das sind quasi diese Real-World-Studien. Und ich glaube, da hat auch schon eine in China einen Readout. Die hatten 6.000 Patienten und die haben im Prinzip bestätigt, was in den Zulassungsstudien gefunden wurde. Da sollten aber mit der Zeit noch mehr Daten rauskommen. Muss ich ehrlich sagen, also die Zahlen sind ganz okay. Also 15.000, 16.000, das ist gar nicht so schlecht. Ich werde danach auch die Links zu den Studien online stellen hier. Da kann man sich das selber anschauen.
Ja, vielleicht genereller Hinweis. Wir haben zu jeder Episode eigentlich, der Florian schickt mir immer Links, die ich dann in die Shownotes gebe, die immer eben passend sind zu den jeweiligen Episoden und da wirklich sehr informativ und teilweise auch sehr, sehr lustig sind.
Meinst du, man muss die Lied über Herpes?
Zum Beispiel. Gut, dann hätte ich eine Frage vom Robert zum Thema Influenza. Wird es bald einen Impfstoff geben, der gegen mehrere Grippesubtypen schützt und länger wirkt? Welche Rolle spielen dabei Nasenspray-Impfstoffe bei Erwachsenen?
Ja, das ist eine super Frage. Das ist was, an dem ich aktiv forsche. Es ist grundsätzlich so, es gibt einige Impfstoffansätze, die nennen sich entweder universelle Influenza-Impfstoffe oder breitenwirksame Influenza-Impfstoffe, die darauf abzielen, dass man eben wirklich einen guten Schutz über viele Jahre hat, ohne auffrischen zu müssen, beziehungsweise dass man auch einen guten Schutz gegen neue Subtypen hat, die vielleicht eine Pandemie auslösen könnten. Da gibt's einiges in der Entwicklung, sehr viel präklinisch, also im Tiermodell. Da funktioniert auch einiges. Dann gibt es einige Impfstoffkandidaten, vor allem solche, die auf die Stammdomäne vom Hämagglutinin abzielen. Das ist so ein relativ konserviertes Teil vom Virus, das eben zwischen auch den unterschiedlichsten Subtypen ähnlich ist. Die sind in früher klinischer Entwicklung. Also da gibt es Phase 1 und Phase 2 Studien, die zeigen, man kriegt die Immunantwort, die man will. Aber da gibt es noch keine Phase 3 Studien, wo man sehen würde, ob die dann auch funktionieren und vor Infektionen schützen. Es gab auch T-Zell-basierende universelle Influenza-Impfstoffe, die in Entwicklung waren. Sind auch noch ein paar in aktiver Entwicklung. Zwei davon wurden während der Pandemie getestet, beziehungsweise die Resultate der Phase-3-Studien sind während der Pandemie rausgekommen und die waren leider negativ. Also da ist die Entwicklung nicht weitergegangen, die konnten nicht breitenwirksam schützen. Also grundsätzlich gibt es da sehr viel Entwicklung, sehr viel Interesse, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da was in den nächsten 1 bis 2 Jahren auf den Markt kommt. Also ich sehe da eher einen Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren. Und ich habe das schon einmal ein bisschen rosiger gesehen. Während der Pandemie ist es dazu sehr vielen der Covid-19-Pandemie ist es dazu sehr vielen Verzögerungen gekommen. Aber die Forschung geht hier aktiv weiter. Was die Rolle von mukosalen oder intranasalen Impfstoffen betrifft, das ist auch eine gute Frage. Für Kinder haben wir ja einen relativ guten Influenza-Impfstoff, den man über die Nase als Nasenspray verabreichen kann. Der schützt auch sehr gut und natürlich braucht man keine Nadel dafür, das ist toll. Aber der funktioniert bei Erwachsenen nicht besonders gut, weil der eben auf einem attenuierten Virus, einem abgeschwächten Virus basiert. Und Erwachsene haben eben dann oft schon so viel Immunität gegen Influenza, dass dieser abgeschwächte Impfstoffstamm nicht wachsen kann und dann kommt es zu keiner Immunantwort. Auch hier gibt es mittlerweile einige Weiterentwicklungen und eben auch Kombinationen von diesen universellen Impfstoffen und einer Technologie, die man eben über die Nase verabreichen, beziehungsweise Impfstoff, den man über die Nase verabreichen kann. Aber auch da sind wir noch recht früh in der Entwicklung. Also da gibt es präklinisch, wie gesagt, in Tiermodellen schon einige gute Daten, aber was klinische Entwicklung betrifft, ist man da ziemlich hinten nach.
Gibt es eigentlich jetzt für andere Impfungen auch schon irgendwie was in Nasensprayform für Kinder, jetzt abgesehen von Influenza?
Naja, abgesehen von Influenza eigentlich, was jetzt Europa betrifft, nicht. Also es gibt andere Impfstoffe, die man mukosal verabreicht, also über die Schleimhäute, aber nicht unbedingt über die Nase, sondern ja, zum Beispiel der alte Poliovirus-Impfstoff ist als Schluckimpfung, also diese Würfelzuckerimpfungen verabreicht worden. Das ist auch mukosal. Und dann gibt es ein paar bakterielle Impfstoffe, die man so geben kann, aber eigentlich nicht. In anderen Ländern ja. Also in Indien zum Beispiel oder in China sind Covid-19-Impfstoffe zugelassen, die über die Atemwege verabreicht werden. Zu denen gibt es aber sehr wenig Daten, wie gut die funktionieren. Die sind aufgrund von Immunogenitätsstudien zugelassen worden. Da hat man sich einfach die Immunantwort angeschaut, oft sogar im Blut und nicht in der Nase. Und dann zeigt sie sind ähnlich gut wie andere schon zugelassene Covid-19-Impfstoffe. Und dann hat man angefangen, die zu verwenden. Also da gibt es ziemlich wenig Daten dazu. Falls das jemand interessiert, wir haben da vor kurzem ein Review drüber geschrieben. Eine Mitarbeiterin von mir in Wien, die Alina Czerny und ich, zu solchen Impfstoffen, die für Covid-19 in Entwicklung sind, die man über die Schleimhäute appliziert, beziehungsweise auch die schon zugelassen sind in Indien und in China. Aber ja, also ich glaube, da wird sich einiges tun in nächster Zeit, wenn man eben sieht, dass für virale Erkrankungen der Atemwege solche intranasalen oder mukosalen Impfstoffe wirklich viel bringen könnten, weil sie möglicherweise auch vor Infektionen schützen und nicht nur für Erkrankungen.
Ja, das wäre natürlich super. Also gerade für Kinder, glaube ich, sind die ideal. Gut, dann machen wir weiter und zwar mit einer Frage zu RSV. Ich finde es sehr gut, dass es nun auch RSV-Impfungen für ältere und immunsupprimierte Patientinnen gibt. Es wird aktuell eine Einzeldosis empfohlen. Lässt es sich schon abschätzen, wie lange ein Impfschutz anhalten könnte, beziehungsweise wie oft man ältere Personen auffrischen müssen wird?
Also meiner Einschätzung nach nehme ich mal an, so alle 4 bis 5 Jahre. Man sieht, dass der Schutz im ersten Jahr am besten ist und dann leicht abfällt, im zweiten abfällt und so weiter und so fort. Es ist sicher nicht so wie bei Influenza oder Covid-19, dass man das jedes Jahr verwenden muss. Da sind die Daten mittlerweile solide genug. Aber ich glaube, es wird Auffrischungsimpfungen geben müssen, weil eben der Schutz abfällt über Zeit. Und ja, meine Einschätzung ist, dass das wahrscheinlich so alle 4 bis 5 Jahre gegeben werden muss. Kann aber sein, dass ich da falsch liege. Also da wird noch auf Daten gewartet. Und wenn die Daten verfügbar sind, dann kann man im Prinzip die Empfehlung verändern.
Das heißt, jetzt ist quasi die Einzeldosis empfohlen, weil man es einfach nur nicht weiß, wie oft eine Auffrischung Sinn macht.
Genau. Die sind erst vor kurzem, ich glaube 2022, zugelassen worden und da muss man jetzt eben noch schauen. Mhm. Natürlich, die Zulassungsstudien waren schon ein bisschen früher, aber man muss eben noch schauen und weiterverfolgen, wie lange der Schutz anhält und wann es wirklich notwendig ist, dass man wieder auffrischt.
Dann hätte man noch eine Frage zum Herpesvirus und die Frage ist für mich als Laien schon extrem kompliziert. Ich glaube, da musst du auch bei der Frage dann noch was erklären. Ich probiere es ja mal vorzulesen, ohne drüber zu stolpern. Es wird immer wieder vermutet, dass Lysin gegen Herpes-Simplex-Viren hilft, quasi als Gegenspieler zu Arginin. Einige Personen schwören darauf. Kann eine Aminosäure überhaupt gegen Viren helfen? Und wenn ja, gegen alle? Oder spezielle Virenarten oder Gattungen? Wenn es bei Herpes-Simplex-Infektionen funktioniert, funktioniert es dann auch bei Zoster? Welche Dosis müsste ich überhaupt zuführen, um einen wirksamen Bereich zu gelangen?
Ja, das ist eine interessante Frage, da musste ich mal recherchieren, was aber zu sehr interessanten Einblicken geführt hat. Also Lysin und Arginin sind Aminosäuren, die sowieso im Körper vorkommen. und die auch in Proteine eingebaut werden. Und es ist so, dass die Herpes-Simplex-Viren ein paar argininreiche Proteine haben, beziehungsweise Regionen in Proteinen, wo viel Arginin drinnen ist. Die Idee, und die kommt so, glaube ich, aus den 60er, 70er, 80er Jahren, ist, dass wenn man ein Herpesvirus in der Zellkultur wachsen lässt, also in Zellen, und da kein Arginin zuführt, dann wächst das nicht gescheit. Eben weil das Arginin für diese Proteine benötigt wird. Und Arginin ist in allen Proteinen, aber in denen ist halt mehr drin. Jetzt war die Idee, Lysin ist so ähnlich aufgebaut. Wenn man viel Lysin dazu gibt, dann baut das Virus vielleicht Lysin und nicht Arginin ein, also macht einen Fehler. Und dann kann es sein, dass sich das Virus weniger stark vermehren kann. Das war die Idee dahinter. Dann gab es Studien, und die meisten sind aus den 80er Jahren, wo man das eben gemacht hat. Man hat Leuten im Prinzip viel Lysin gegeben und hat sie angeschaut, ob das wirklich hilft. Und da gibt es zwei Meta-Analysen dazu. Eine Cochrane-Meta-Analyse, die im Prinzip sich eine Studie angeschaut hat, die ihren Qualitätsansprüchen entsprochen hat. Und die haben dann gemeint, naja, sie haben sich das auch nochmal angeschaut, wie das ausgewertet wurde, und das funktioniert nicht. Dann gibt es noch eine zweite Meta-Analyse. Also um das zu erklären, Meta-Analyse ist im Prinzip, wenn jemand sich alle Studien anschaut zu dem Thema und die dann nochmal auswertet und vergleicht. Weil es ist ja oft so, dass mehrere Studien durchgeführt werden und die gelegentlich auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, und das aber oft mit dem Studiendesign zu tun hat, mit der Population, in der das gemacht worden ist und so weiter und so fort. Also da gibt es noch eine zweite Meta-Analyse, und die kommt zum Schluss, dass ja, wenn eine zu geringe Dosis gegeben wird, ich müsste jetzt nachschauen, wie viel das war, macht das, hat das überhaupt keinen Effekt. Wenn man sehr, sehr viel davon gibt, dann könnte es vielleicht einen Effekt haben. Aber ich glaube, grundsätzlich, wenn man sich diese ganzen Studien anschaut, ich würde zu dem Schluss kommen, dass das nicht viel bringt.
Dann hoffe ich, dass die Frage damit beantwortet ist. Und das war es dann auch schon mit den Fragen, die wir jetzt so bekommen haben per E-Mail. Vielen Dank dafür an alle, die eine Frage eingeschickt haben. Es ist natürlich auch weiterhin möglich. Jetzt hätte ich noch ein paar Fragen. Du sprichst ja im Podcast auch immer wieder von Impflücken, zum Beispiel jetzt bei Masern, und dadurch flammt das Virus sozusagen wieder auf. Jetzt wird sich aber mir auch die Frage stellen, wenn es jetzt wieder Impflücken gibt und sich immer mehr Menschen wieder mit dem Virus infizieren, kann das dann auch wieder mutieren und vielleicht so mutieren, dass es dann auch für Geimpfte wieder gefährlich wird irgendwann?
Das kommt ganz aufs Virus drauf an. Also bei Masern, glaube ich, ist das nicht so ein großes Problem. Es ist schon ein Problem für andere Leute, die geimpft sind, aber vielleicht keine Immunantwort aufbauen können. Also wenn es wieder viele Maserninfektionen gibt in der Bevölkerung, steigt natürlich auch das Risiko für Leute, die ein supprimiertes Immunsystem haben, die vielleicht gar keine gute Immunantwort auf die Impfung aufgebaut haben, dass die sich da dann infizieren. Also wir haben ja so einen Herdenschutz, sagt man eigentlich nicht mehr Herd Immunity, sondern Community Immunity. Also wenn alle gegen Masern geimpft sind oder eben sehr, sehr viele von uns, dann zirkuliert das Virus nicht, und dann sind auch Leute, die ein schlechtes Immunsystem haben und durch die Impfung nicht geschützt werden, geschützt, weil es eben keine Zirkulation gibt. Und die erwischt es dann halt auch, wenn das Virus wieder zirkuliert, gerade bei sowas, was hoch ansteckend wie Masern ist. Andere Viren, glaube ich, könnten sich schon weiter verändern. Bei Mumps sieht man schon Veränderungen zum Beispiel, und das könnte dann schon vielleicht so weit mutieren, dass es dann wieder leichter Leute infiziert, die geimpft sind. Und bei der Impfung ist es eben auch oft so, es kommt dann halt auch darauf an, wie hoch die Titer sind. Und wenn jemand niedrige Titer hat und viel Virus abbekommt, dann kann man sich trotzdem wieder infizieren. Also grundsätzlich sehe ich das größte Problem momentan nicht darin, dass diese Viren dann sich verändern könnten, wenn sie wieder weiter zirkulieren. Masern zirkuliert ja auch in vielen Ländern. Sondern eher darin, dass man dann Leute, die eigentlich passiv geschützt gewesen wären, dass die nicht mehr geschützt sind und die eigentlich sich eh impfen lassen würden, aber eben keine gute Immunantwort machen, und die erwischt es dann, und das ist natürlich schlecht. Und das andere, das auch schlecht ist, es erwischt natürlich Kinder, die nicht geimpft worden sind. Die können auch nichts dafür, und das ist schlecht.
Du hast jetzt nicht explizit in unserem Podcast, aber schon in anderen Formaten gesagt, dass du bis zu deiner Pensionierung noch so 2 bis 3 Pandemien miterleben wirst. Jetzt ist meine Frage, von den Viren, die wir schon im Podcast behandelt haben, was wird die nächste Pandemie auslösen? Und ich hoffe, es ist nicht das Nipah-Virus.
Gut, ich habe das gesagt mit der Annahme, dass ich wahrscheinlich erst mit 80 oder so in Pension gehe. Das Statement muss man qualifizieren. Aber ja, es ist anzunehmen, dass wieder eine Pandemie kommt, dass das noch öfter passieren wird. Und das kann man auch annehmen, wenn man sich historisch anschaut. Jetzt ist so, in den letzten etwa 100 Jahren gab es 6 Pandemien. 4 mit Influenza, eine mit HIV, die nach wie vor am Laufen ist, und dann Covid-19. Und wenn man sich das anschaut, ja, dann kann man sich ausrechnen, dass es irgendwann wieder eine geben wird. Und wenn man sich anschaut, 4-mal Influenza, einmal HIV, einmal Covid-19, ist es sehr wahrscheinlich, dass es wieder Influenza sein wird. Es gibt natürlich einige Faktoren, die dazu beitragen, dass es öfter zu solchen Ausbrüchen kommt und dass die Chance für Pandemien größer wird. Ein Faktor dafür ist einfach, dass es mehr Menschen gibt und mehr Tiere gibt. Diese ganzen Pandemien werden von Viren ausgelöst, die von Tieren auf Menschen springen. Mehr Menschen heißt mehr Chance, dass sich ein Mensch infiziert mit so einem neuen Virus. Mehr Menschen heißt auch, dass mehr Tiere gehalten werden, weil man mehr Menschen ernähren muss. Das heißt, diese Schnittstelle zwischen Mensch und Tier wird größer. Und dann kann man ein paar andere Dinge dazu. Einerseits, der Klimawandel ist nicht so besonders toll, was virale Infektionen betrifft. Gerade eben mit der Ausbreitung von Mücken und unterschiedlichsten Zecken in Gebiete, wo die früher nicht vorkommen sind und dann diese Erkrankungen mit sich bringen. Das ist ein Fakt. Ein weiterer Faktor ist wirklich die Zerstörung von Lebensräumen und das Eindringen von Menschen in neue Lebensräume. Ich versuche das immer so zu erklären, wenn es irgendwo im Dschungel, im Amazonas, tödliches Virus gibt, das riesige Probleme bereiten könnte, aber da nie wer hinkommt, ist es ja kein Problem. Aber wenn man den Regenwald dann abholzt und dort anfängt, Soja anzubauen und dass dort dann Dörfer entstehen, dann infizieren sich Leute damit. Also solche Mechanismen können dazu beitragen, dass es eher zu einer höheren Frequenz kommt. Und was dann noch dazu kommt, ist natürlich die Mobilität.
Ja, okay. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht vor einer nächsten Pandemie verschont bleiben. Und jetzt das Gute, jetzt haben wir einen Podcast, wo wir darüber informiert werden.
Das stimmt natürlich. Der Podcast wird halt nicht viel helfen, aber ich glaube, das Positive ist, dass sie die Technologie weiterentwickelt hat, was Gegenmaßnahmen betrifft. Und ich glaube, man kann sich auch so vorbereiten auf Pandemien, dass sehr wenig Schaden passiert. Man muss sich halt darauf vorbereiten als Land, als Regierung. Das ist halt schon sehr wichtig.
Das war's dann mit den Fragen. Ich möchte zum Schluss noch ein Feedback vorlesen. Das war jetzt keine Frage, aber von der Sabine aus Aachen, die hat geschrieben: Liebes Podcast-Team, danke für eure Arbeit. Es macht so Freude zuzuhören. Ich lerne jedes Mal viel. Für mich darf es gerne wissenschaftlich bleiben. Ich feiere das. Weiter so. Ihr seid spitze. Danke, Sabine.
Super, das freut mich. Danke, Sabine.
Und vor allem das mit dem wissenschaftlich bleiben, das haben wir ein bisschen als Thema auch gehabt. Und ich gesagt habe, Florian, ich glaube, wir müssen da ein bisschen nicht so wissenschaftlich reden. Ich verstehe gar nichts und ich weiß natürlich, wie unsere ZuhörerInnen auch verstehen. Aber ich glaube, wir haben da uns eh relativ gut eingegroovt mittlerweile.
Das stimmt. Und ich kriege auch Feedback von meinem Bruder, der dann sagt, naja, nach 3 Minuten bin ich ausgestiegen, du musst das ein bisschen unkomplizierter machen. Also ich versuch's. Aber manchmal geht's nicht anders. Manchmal ist es kompliziert.
Ist natürlich auch verständlich. Ja, das war's mit unserer Q&A-Folge, mit der ersten Q&A-Folge. Ich glaube, es wird noch weitere geben. Wie gesagt, schreibt gerne weiterhin E-Mails mit Fragen, gerne auch direkt in den Podcast-Kommentaren, geht ja auch schon mittlerweile. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben den 31.12. Ich glaube, wir können einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Danke, Florian, für deine Arbeit. Also es macht mir auch persönlich sehr viel Spaß, die Podcast-Episoden zu schneiden, weil es auch für mich extrem interessant ist.
Ja, danke fürs Schneiden. Ich glaube, du hast da ziemlich viel Arbeit bei mir mit Ü und Ä rauszuschneiden. Aber ich glaube, du machst das super. Und ja, mir macht es auch Spaß. Und ich würde auch gerne allen ein gutes neues Jahr 2026 wünschen. Und danke fürs Zuhören. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.